verehrte liebe Schwestern und Brüder, falsch gewählt. Es hat wohl noch zu keiner Zeit der Mensch nach Erlösung geschrien, vielleicht Einzelne, sondern es war immer von Gott her die Sehnsucht, mein Herz stürmt dir entgegen, so oft ich dein gedenke. Ich möchte dich doch befreien aus den Bindungen, die dir selbst noch nicht einmal bewusst sind. Matthäus 9 steht der herrliche Berichtsvers, als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber es wird nirgends gesagt, sie haben sich so gefühlt. Das hat Jesus gesehen, dass die eigentliche Not ihr Verschmachten war. Und doch gibt es wie ein geheimes Sehnen, das sich gar nicht ausdrückt bei Menschen. Der ostafrikanische, ugandische Bischof Festo Kiwengere hat einmal erzählt, wie die religiöse Anschauung in seinem heimatlichen Stamm war. Nämlich so, dass der große, erhabene Schöpfergott längst von unserer Welt weggegangen ist. Die ganze Welt war ihm zu dreckig. Die Menschen, die bloß nach eigener Ehre, Eigenbesitz streben, er hat sie losgelassen und ist weit weggegangen. Unerreichbar weit. Und seitdem hätten es die Menschen mit einem Heer, mit einem Gewusel von Dämonen zu tun. Und man könne die Dämonen, die ins eigene Leben eingebrochen sind und sich festgesetzt haben, nur vertreiben, wenn der Medizinmann einen noch stärkeren Dämonen beschwört, damit er die kleinen Dämonen vertreibt. Aber dann sitzt der stärkere Dämon da. Also etwa die Vorstellung, die auch die Zeitgenossen Jesu hatten, man kann bloß böse Teufel austreiben durch einen stärkeren, durch Beelzebub. Eine faszinierende Vorstellung, dass in unserer Welt der Teufel los ist und alle Dämonen. Nicht bloß im Fernsehen, nicht bloß an Zeitschriftenkiosken, sondern bei mir. Ich möchte lieb und brav sein und plötzlich hängt der Haussägen nicht bloß schief, sondern hat sich siebenmal gedreht, bevor er schief hängen bleibt. Ich wollte doch nicht zornig sein. Ich wollte doch nicht ungehalten sein. Mir ging es doch nicht um meine Ehre. Der Teufel ist los. Aber es war nun erstaunlich, dass Festo Kiwengere gesagt hat, es war unsere religiöse Vorstellung wie eine Vorbereitung, wie ein gespanntes Erwarten, dass wirklich der Stärkere kommt, nicht der stärkere Dämon, sondern der Herr Jesus, der mit der Macht der Dämonen fertig wird und mit der Macht der Blutrache und der Feindschaft zwischen den Stämmen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen heute über einige Stücke moderner Literatur sprechen, weil da an vielen Stellen so eine tiefe Hoffnungslosigkeit ist, Ja, wie in der religiösen Vorstellung des Stammes von Festo Kiwengere im Südwesten von Uganda. Vielleicht hat der katholische Schriftsteller Franz Werfel, der 1945 gestorben ist, ein Gespür dafür gehabt. Er hat in dem Werk Der veruntreute Himmel uns einige Sätze hinterlassen, die wir fast auswendig lernen sollten. Er macht den Vorwurf, dass die Kirchen den Menschen den Himmel veruntreut haben. Sie haben über alles mitdiskutiert, was ohnehin schon in der Zeitung steht. Aber dass es Gott gibt und die Welt Gottes und dass man die Welt Gottes verlieren kann, das haben sie veruntreut. Und da lässt er nun einen Menschen sprechen mit einem Kaplan: Ich verabscheue unsagbar den Geisteszustand unserer modernen Welt. Vor vergangenen Zeiten war es der Nihilismus, eine Religion der geistig hochstehenden Leute. Aber heute schmückt sich jeder mit dem Nihilismus. Und wenn ich als junger Mensch durch die Straßen der Städte ging, war mir's, als müsste ich all diese dahinhastenden Leute mit ihren stumpfen Gesichtern festhalten und ihnen zuschreien: Bleibt doch stehen und denkt einmal nach, und kostet es aus, dieses Ungeheure: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum leben wir? Dieser Aufstand gegen Gott ist die eigentliche Ursache unseres ganzen Elends. Der veruntreute Himmel ist der große Fehlbetrag unserer Zeit. Eine konsequent gottlose Welt ist wie ein Bild ohne Perspektive, flach. Anstelle der Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist die Trinität getreten von Zeit, Arbeit, Geld. Könnt ihr heute auch noch sagen: Vergnügen. Göttlich verehrt, Vergnügen in allen Spielarten. Und doch eine flache Welt. So hat's dieser Franz Werfel gesehen. Die armen Menschen, bin gerade durch die Stadt gegangen. Es ist wirklich so. Masse. Da Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Sind die überhaupt bereit, auch wenn wir sie noch so geschickt einladen würden, mit Gott zu rechnen, in Gott den Hirten zu finden? Kurt Heuser, der begabte Schriftsteller unseres Jahrhunderts, berichtet, er habe bei einer Akademietagung, wo es um Sozialismus, Kapitalismus ging, Wirtschaftsordnung, einen etwas einfältig scheinenden bayerischen Lehrer getroffen, der sich nicht zur Diskussion gemeldet habe. Er hat gesagt: Diese ganze Begriffe, diese ganze Nomenklatur ist mir zu fremd. Aber dann habe er zu Kurt Heuser gesagt: Sie können mich für dumm halten. Aber ich finde, diese Menschen sind unglücklich, weil sie so gottlos geworden sind. Und Kurt Heuser, Schriftsteller, sagt, der hat's getroffen. Es war ihm wie eine Erleuchtung. Das ganze Geheimnis unserer Welt, die haben Gott verloren. Nicht, dass sie gegen Gott sind, sie haben es einfach verloren. Der katholische Kardinal Martini von Mailand hat ja angefangen, vor einigen Jahren im Mailänder Dom Andachten zu machen.
mit der Bibel beten lernen und es kamen Tausende. Es gibt sicher mehr Menschen, als wir ahnen, die gerne wieder beten wollten und wissen gar nicht mehr, wie man das macht. Sie haben Gott verloren. Nochmal ein Wort von Franz Werfel. Die Menschen kommen sich heute vor wie Büßer für eine Schuld, die sie nicht kennen. Sie kommen sich vor wie in einem Straflager im Kosmos. Sie stecken in einem irreparablen Unheilsgeschehen und wollen es nicht wahrhaben. Wir essen, trinken, vergnügen uns und wissen, dass kein Ökonom dieser Welt, weder in Japan noch Amerika, eine Lösung hat für die ökonomischen Probleme unserer Welt. Wir leben und machen uns nicht klar, dass wir für die ökologischen Probleme keine Lösung haben. Für die politischen Probleme, die Großmächte, wir kommen einander miteinander aus, aber dass plötzlich die Kleinkriege anfangen in Afrika, in Bosnien, und wir vertuschen's, indem wir leben, genießen, denken, bis jetzt ist noch mal gut gegangen. Und dazwischendrin wachen immer wieder ein paar auf, wie etwa der hebräische, gar nicht religiöse Schriftsteller Jehuda Ja'ari. Sie müssen wissen, mein Freund, so steht's da, dass es unter allen bösen Erscheinungen, deren Fluch unsere Generation getroffen hat, keine gibt, die mich so aus der Ruhe bringt, wie das Fehlen des Glaubens. Das heißt, das Fehlen des Glaubens auf Dinge, auf denen die Welt beruht. Stattdessen haben die Menschen einen blinden Glauben an nichtiges Zeug, dass die Welt ins Verderben stürzt. Es ist die Wirkung der Propaganda und der Schlagworte, die heutzutage das Herz der Menschen erobert. Aber das Licht der göttlichen Lehre und der Wahrheit wollen sie nicht haben. Der Satan hat im Lauf der Zeiten dazugelernt. Er möchte nicht nur den Schatten der Menschen haben, er möchte die Seele der Menschen haben. Ein paar Seiten weiter. Es lastet vor allem jene Angst vor mir selbst auf mir. Sie hat mich von Zeit zu Zeit befallen und abgrundtief niedergedrückt. Manchmal überkam mich das schreckliche Gefühl, dass der Teufel, der sich von Angesicht zu Angesicht nicht sehen lässt, dass der Teufel seinen Wohnsitz im Innern meiner Seele aufgeschlagen habe. Wirklich, in mir selber hause das Ungeheuer, ich selber sei der Teufel. Ein moderner Schriftsteller, der Atheist sein will, aber mit dem Teufel rechnet. In einer Diskussion vor einigen Jahren, Günter Grass und Augstein vom Spiegel hat sie geführt. Günter Grass hat gefragt, meinen Sie, dass der Mensch erziehbar ist, verbesserbar? Augstein hat sich geschwind an seine randlose Brille gefasst und hat gesagt, nein, es bleibt beim alten Adam. Warum diese religiöse Begrifflichkeit plötzlich bei einem modernen Menschen? Warum rechnet er nicht damit, dass Römer 5 etwas vom neuen Adam steht, dass der neue Mensch in die Welt gekommen ist, der das Verderben überwindet? Warum dieses Festhaken, es bleibt beim alten Adam? Das ist eine ganz große Hoffnungslosigkeit, auch in der modernen Literatur. Und viele sagen, die ganze Produktion der Verlage und der Fernsehanstalten ist ja gar nicht bloß auf Unterhaltung gerichtet, natürlich vordergründig schon. Aber wenn da allabendlich, fast auf allen Kanälen, Betrug kommt, Gemeinheit, Ehebruch, Unterschlagung, Hass, Mord. Es könnte ja auch sein, dass der Mensch hinausschreit seine Not. Es kann sein, dass er es betäuben will und sagen, das ist ja alltäglich, andere machen es auch. Ich erinnere mich, wie Wilhelm Busch immer wieder bei den Evangelisationen gesagt hat, wenn man einen reparaturbedürftigen Zahn hat, dann schiebt man es lange hinaus, zum Zahnarzt zu gehen, auch wenn das heute gar nicht mehr so weh tut. Aber die Zunge macht dauernd da an dieser Stelle herum, an dem Loch, wo die Plombe herausgegangen ist, und erinnert einen dran, du, da ist was nicht in Ordnung. Und so hat Wilhelm Busch gesagt, ist, wenn in den Romanen, damals gab es noch gar nicht so viel Fernsehen, an der Sünde herumgemacht wird, ist wie eine Spielerei. Wie wenn die Zunge herummacht am Zahn und meint, sei ein Kaugummi oder sowas. Ist wie eine Spielerei. Und trotzdem ist ein dauerndes Erinnern, da ist was krank. Und eigentlich müsste ich schon längst zum Arzt gehen. Müsste schon längst in die Behandlung. Aber die Lage ist heute so tragisch, dass ja selbst das Erhabene, das Religiöse, in diesen Sumpf gezogen wird. Es gab zu allen Zeiten für die Schriftsteller und Dichter die Faszination des Religiösen. Ob sie es bloß benutzt haben, weil sie wussten, das kommt gut an, einem dramatischen Werk, hilft es, wenn so neben ein bisschen Liebesgeschichte auch noch religiöse Fragestellung drin ist, von Homers Odyssee angefangen wie bis zu Wolfgang Borcher draußen vor der Tür, haben immer religiöse Fragestellungen bei den großen Dichtern und Schriftstellern eine Rolle gespielt. Denken Sie nur an Goethes Faust. Die ganze Dramatik ist, dass der Versucher, der Mephistopheles, herantritt, ob er nicht den Faust herumkriegt, und das Gretchen, es beginnt alles so lieb, so schön, und am Schluss ist der Abgrund, ist Vernichtung. Nein, der Schluss heißt verloren, nein, gerettet. Und dann im zweiten Teil, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Religiöse Stichworte. Zwar wird das Evangelium verkehrt, ins Gegenteil. Wir brauchen nicht den Erlöser, sondern wir, wenn wir uns strebend bemühen, dann können wir uns erlösen. Aber Sie merken, die ganze Begrifflichkeit war da. Und auf dem Klavier der religiösen Begrifflichkeit, wer es noch miterlebt hat, haben die Nazis ja etwa mit Begeisterung und mit Können gespielt. Heute wird das Religiöse in den Sumpf hinuntergezogen. Es ist gar nicht so, dass unsere Welt biblische Begriffe nicht mehr im Mund nehmen will. Vor 3-4 Wochen in einer Nummer des Spiegel, ich habe es dummerweise gekauft und wieder dem Herrn Augstein 5 Mark zugeschanzt, da ist in seinem Augstein-Artikel steht drin, es ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Da habe ich schon aufgemerkt, das ist immer die Frage seit 60 Jahren in alle Freizeiten, was ist Sünde gegen den Heiligen Geist? Jetzt wissen wir es mal endlich, was Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Herr Augstein sagt so, es ist Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn die Regierung Kohl noch weiter wurstelt. Jetzt wissen wir es endlich, nicht? Aber abgesehen, wo Sie politisch stehen, vielleicht hat er ja recht, aber das ist nicht Sünde gegen den Heiligen Geist. Warum benutzt er so eine Begrifflichkeit? Weil er weiß, die hat Schwergewicht. Warum benutzt der Herr Schröder, der Kanzlerkandidat der SPD, nach der Niedersachsenwahl den Slogan, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Das ist ein Wort Jesu. Weil er weiß, das kommt ganz gut an. Das haben Menschen noch im Hinterkopf als religiöses Wort. Also, das Religiöse, der hat nicht gesagt zu seinem Berater, mit so einem frommen Wort kannst du nicht kommen. Doch, das zieht manchmal. Aber es wird in den Sumpf hinuntergezogen, es wird gar nicht mehr dort gelassen, wo es seinen Platz hat, als der Herr Jesus sagt. Wenn da einer Wunder getan hat und die Jünger haben gesagt, sollen es ihm, wir es ihm verbieten, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Aber wer nicht mit mir ist, ist wider mich. Also, dort müssen wir diese Sachen lassen. In den Sumpf wird hinuntergezogen etwa auch das ganze Sehnen nach Erlösern. Jetzt denken Sie mal an den Rummel, der schon beinahe vergessen ist, obwohl es erst ein paar Wochen her ist, um die Prinzessin Diane, der die ganze Welt erschüttert hat. Was haben die Blumengeschäfte für ein Geschäft gemacht, gell? Mit Blümler für Diane. Weltweit. Es waren ja in diesem Leben Märchenmotive drin. Und wenn manchmal heute in Kindergärten Märchen erzählt werden, das sei doch auch gut, das sei fast so gut wie biblische Geschichten. Nein, die Märchen sind verbesserte biblische Geschichten. Viel älter sind die biblischen Geschichten. Die Märchen sind erst im frühen Mittelalter aufgekommen. Und haben die Motive, wie etwa Sauls Eselin, übernommen ins Märchen. Wer ein bisschen Grips hat, weiß das. Märchen sind nicht uralt, sondern haben auch verweltlichte biblische Weisheit übernommen. Aber bei der Diane, die böse Schwiegermutter, verstoßen vom Hof, vom Königshaus, von ihrem bösen Prinzgemahl, aber noch im Elend, verschenkt sie zwar nicht das letzte Hemd, aber doch die ausgediente Abendgarderobe, gell, versteigert sie. Sie segnet zwar nicht Kinder, aber sie umarmt im Weißen Haus Kinder. Sie ist mit der Mutter Teresa auf Du und Du und stirbt einen elenden Tod im dunklen Tunnel, nachdem sie im Nachtlokal war. Der Jesus hat wenigstens mit seinen Jüngern vorher zum Abendmahl gefeiert. Aber merken Sie, wie nah diese Vorstellungen aufgeputscht werden. Und er steht ein paar Tage später wieder auf, als John Elton in der Westminster Abbey den Song singt der großen Liebe. Diane lebt. Also, ich würde sagen, lauter religiöse Begriffe, Vorstellungen werden in den Sumpf hineingezogen und trotzdem ist es eine verborgene Sehnsucht. Ich habe bei dem französischen Schriftsteller Pierre Berthaud, ein Freund des Fischer Verlags, dann Kultusminister in Frankreich, gefunden, eine Tagebuchnotiz. Ich hörte einen Vortrag über den Begriff der Umkehr. Es ging eigentlich um Hölderlin, aber es hat mich getroffen wie ein Blitz. Es war ein unerhört reiches Thema, nicht wegen Hölderlin, sondern die Umkehr ist die Sehnsucht des Menschen nach einem heilen Zustand wie vor der Geburt. Merken Sie, da ist plötzlich bei dem Menschen was aufgewacht, könnte ich nochmal umkehren. Mein Leben ganz anders machen, dass mein Leben eine richtige Wende bekommt. Und ich denke an den Manager der Arbeitsgemeinschaft unseres Bruders Glaube und Leben, zum Glauben gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin zu einem Vortrag eingeladen worden und da ist über die Wiedergeburt gesprochen worden. Nicht über Reinkarnation, sondern nach dem Johannesevangelium, so er nicht von Neuem geboren werde. Das hat mich getroffen. Dass es das gibt, dass mein Leben noch einmal anders werden kann. Ich sehe das, was wir oft als Gleichgültigkeit sehen, die Masse Mensch, die wollen von Gott nichts wissen. Gott möge uns doch bloß das richtige Stichwort geben. Das richtige biblische Stichwort, dass Menschen aufwachen und sagen, das ist's, wir wollen doch herauskommen aus dem Dreck, wir wollen doch herauskommen aus dem Sumpf. Ist auch die Frage, ob Menschen heute noch Hilfe wollen. Der Nobelpreisträger Saul Bellow hat einen Roman geschrieben, im Deutschen sehr schlecht übersetzt, The Dean's December, der Dezember des Dekans, aber bei Dekan denkt man bei uns an kirchlichen Würdenträger, aber es ist gemeint so ein amerikanischer Wissenschaftler, der Dekan einer Fakultät ist und was der alles im Dezember durchgemacht hat. Und er sucht jetzt in Chicago eine ihm bekannte Entgiftungszentrale, eine Stelle, an der schwer Rauschgiftsüchtige frei werden können. Er muss suchen in abgelegenen Lagerhallen, den letzten Bahnhöfen von Chicago, da wo früher die Schlachthöfe waren. Und er betrat die Entgiftungszentrale und stieg die Treppe hinauf. Die Bürofenster waren dicht mit geblümten Vorhängen in rosa und grün bedeckt. Der Leiter der Entgiftungsstelle, querschnittgelähmt, sitzt in einem Sessel. Sein Torso war mächtig, die Schenkel riesig, die Finger dick, der Anzug passte nicht recht zu ihm, ein Strickhemd in Beige, eine Wildlederjacke, schokoladenfarbene Hosen, gelbbraune Cowboystiefel. Er trug eine richtige Jungenmütze. Und dann kommen sie ins Gespräch. Mir wurde gesagt, dass Sie und Ihr Freund dieses Center gegründet haben, um Rauschgiftsüchtige zu heilen. Der Mann sagte, ja, wenn man sie heilen kann. Ja, haben Sie selber es, dieses Center in diesem alten Speicher gebaut? Ja, wir haben die Schlafsäle, die Küche, die Werkstätten unten, um Handwerk zu lehren. Wir bringen auch alte Leute aus der Umgebung her, die Alten, die sonst verhungern, trotz ihrer Lebensmittelmarken. Sie plündern hinter den Supermärkten die Mülleimer. Und die lassen wir hier Stunden geben, in Polstern, Elektroarbeiten, Tischlern, Schneidern. Die bringen den jungen Strolchen auch Respekt bei, aber sind nicht nur Strolche. Wir nehmen in unserer Entgiftungsstelle alle Sorten, schwarz-weiß, Indianer, welcher Farbe auch immer, auch den reichsten Vororten aus Lake Forest. Ich fragte ihn, würden Sie dieses Center als Erfolg bezeichnen? Der Gelähmte schaute mich einen Augenblick an, ja, er starrte mich an. Dann sagte er, nein, Sir, als Erfolg bezeichne ich's nicht. Die kommen und gehen. Bei manchen schlägt's an, davon könnte ich Ihnen eine ganze Reihe nennen. Und es gibt Tausende, die man niemals retten kann. Bis jetzt hat er unbeweglich auf seinem Stuhl gesessen, aber jetzt begann er, zu meinem großen Erstaunen, sich auf den Boden herunterzulassen. Er ließ sich herunter auf die Knie, streckte wie ein Gekreuzigter die Arme aus, zum Boden hin, die Finger nach oben gebogen, so wie wir es kennen von vielen Darstellungen Jesu am Kreuz. Es ist ein Schriftsteller, der einfach auch dieses Bild aufnimmt. Da merken Sie, wie die religiöse Sprache vom Schriftsteller benutzt wird. Die Finger nach oben gebogen. Sehen Sie, was wir zu tun haben? Diese Menschen sind unten im Pfuhl. Wir strecken uns nach ihnen aus und versuchen, sie zu packen. Haltet fest, haltet fest. Die ertrinken in der Entschuldigung, so steht's eben da. Die ertrinken in der Scheiße, wenn wir sie nicht rausziehen können. Einige lassen sich rausziehen, andere gehen unter. Die ertrinken und werden's nie schaffen. Mit einer Anstrengung, die die eine Hälfte seines Gesichts zucken ließ, arbeitete er sich wieder auf die Beine und ließ sich wieder rücklings in den Stuhl sinken. Sie sagten mir, dass die Leute die herfinden. Er unterbrach mich und sagte, ich sage Ihnen, Professor, dass die wenigen, die uns finden, und viele Hunderttausende mehr, die es nie tun oder tun wollen, die sind gezeichnet, dass sie untergehen. Diese Menschen sind dem Tod geweiht, Sir. Das haben wir im Blick. Das ist moderne Literatur. Wir wollen helfen, aber ob sie sich helfen lassen wollen, ob sie überhaupt noch helfen lassen können. Aber wir müssen es tun. Das steht hinter dem Schrei Jesus. Es jammerte ihn. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen sehnsüchtig kamen. Wir können auch nicht drauf warten. Wir müssen vom Herrn Weisheit erbitten, das richtige Stichwort zu finden, die richtige Behandlung. So eine Zuneigung, wie der sie gehabt hat, dass ein paar merken, die meinen's gut mit uns. Frage heute, ob Menschen Hilfe annehmen wollen. Wir saßen vor einigen Wochen, ein paar Leute, die mit Pro Christ tätig waren, im ICE von Kassel, im Abteil, und haben gesprochen, ob euch Männer schwer tun, Gnade zu akzeptieren. Der Eugen Reiser hat gesagt, und der Werner Schmückle war auch der Meinung, also Frauen tun viel leichter, Gnade anzunehmen, die Männer, die wollen alles selber schaffen. Und es ist ja auch schwierig, wenn man Memoiren von Männern ansieht. Ich habe gestern erwähnt, Edzard Reuter, aber Sie können bei Trotzki lesen, da hat nie einer Fehler gemacht, gell? Und wenn einer Fehler gemacht hat, das will ich ausbügeln. Wird sich schon noch zeigen, was ich kann. Und wie wir so im Gespräch sind, da sitzt eine Dame, sie hat gesagt, also sie sprechen über ein interessantes Thema, ich komme von Aalen. Aber man hat auch keine Schuld, ich habe keine Schuld. Wenn man sich anstrengt, hat sie gesagt, uns recht machen will, gut, dann geht's manchmal auch, wird's nicht recht. Und manches geht falsch, aber ich hab's ja gut machen wollen. Und ich gehe sowieso jede Woche zur Beichte. Aber Fehler, ich mache das aus Tradition, aber Fehler macht man nicht. Ich dachte, das ist also schwierig, nicht? Dass der Mensch so starr ist, bei jeder Beerdigung, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht, wenn man älter wird, muss man auf viele Beerdigungen gehen, gell? Aber bei jedem Menschen fällt mir ein, da hätte ich noch einen Brief schreiben sollen, eine alte dumme Geschichte in Ordnung bringen sollen. Mein Leben ist gekennzeichnet von Schuld. Schriftsteller haben ein Gespür für Hintergründe, für Unechtes und für Echtes. Gabriele Wohmann, die Schriftstellerin unserer Zeit, lebt in Darmstadt, hat vor 2 Monaten beim Jubiläum der Hessischen Kirche gesagt, ich wünsche mir einen Pfarrer, dem man es abspürt, dass nicht so wichtig ist wie die Botschaft vom Erlöser. Und dass er selbst erlebt hat, dass er einen Erlöser braucht. Ich möchte nicht einen Pfarrer, der ein geheimer Courvoisier ist oder verhinderter Sozialarbeiter, sondern der bloß noch die eine Botschaft hat vom Erlöser, sagt eine Schriftstellerin. Ich darf abschließen, unterbreche ein paar Stellen, aber mit einem Bericht, den Alfred Andersch, der katholische Schriftsteller, eindrückliche Geschichte, vollkommene Reue. In der Nachkriegszeit hat ein alleinerziehender Vater seine Tochter, die ihm vertraut hat, im Zorn geschlagen. Heftig geschlagen. Das Kind ist weinend weggelaufen. Jetzt geht der Vater seit langen Jahren wieder mal zur Beichte. Zum Priester. Sagt, nein, ich möchte keine Vergebung. Ich möchte bestraft werden, was ich meinem Kind getan habe. Kann nicht vergeben werden. Nennen Sie mir eine Strafe. Ich muss das büßen. Und der Priester ist in Vorbereitung auf die Messe, sagt, wenn Sie keine Vergebung von mir haben wollen, dann gehen Sie, dann habe ich für Sie nichts. Ich habe keine Bestrafung, ich habe nur Vergebung. Aber wenn Sie es nicht haben wollen, dann lassen Sie es bleiben. Und dann geht der Mann und im Hinausgehen merkt der Priester, der weint. Dann schreibt Alfred Anders, der Priester war ich unfähig, zur Messe zu gehen. Ich hätte dem Mann die Vergebung aufzwingen sollen. Ich hätte ihn schütteln sollen. Und ihm sagen, du, viel größer als Bestrafung ist Vergebung. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht sind wir viel zu lethargisch, viel zu müde und denken, na ja, die Welt will von Jesus nichts wissen. Nein, wir sollten den Menschen sagen, die irgendwo ganz tief unten drunten verdrängt haben, dass Schuld da ist, die es gar nicht wahrhaben wollen, die wie ein Spruchband vor sich hertragen, ich habe alles recht gemacht, ich bin gut, wenn nur alles so wären wie ich. Und doch wissen sie ganz tief unten drunten, was nicht stimmt. Wissen Sie, was die größte Angst des Menschen heute ist, wenn es auf die Operation zugeht? Die Betäubung. Dass ich nicht, wenn ich betäubt bin, Dinge rausschwätze, die ganz innen drin sind. Jeder Mensch weiß, dass tief innen drin im Keller seiner Seele Dinge sind, die dürfen nicht rauskommen. Und ich meine immer, wir hätten mit dem, was Jesus erwirkt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat unsere Schulden hinaufgetragen ans Holz. Wir haben einen hohen Priester, der für uns eintritt. Eine Botschaft, wie sie einmalig in unserer Welt ist, für jeden Menschen. Sünde ist das, was typisch ist für den Menschen. Ob bei den Indianern am Amazonas oder bei uns in Europa. Schwarz, weiß, gelb, braun. Dass wir im Leben Dinge falsch machen. Und wir haben die universal gültige Botschaft für Jung und Alt. Jesus hat die Sünde der Welt auf sich werfen lassen. Jetzt war ein kleiner Einblick in das, was ich mit großem Interesse im Augenblick lese, aber ich darf noch eine Stelle sagen. Nachdem wir im Herbst in Russland waren, lesen meine Frau und ich sehr viel russische Literatur. Ist überhaupt schön, in Korntal konnten wir zuerst keinen Fernseher empfangen, jetzt könnten wir es, wir sind jetzt verkabelt, aber wir wollen es gar nicht mehr. Wir haben vorher gemeint, wir sehen nicht viel fern, bloß abends, dass der Peter Hane mal nach uns geschwind gucken kann und nachher noch ein bisschen so, bis um 23:30, gell? Bloß ein bisschen noch. Seit wir keinen Fernseher haben, merken wir, wie viel wunderbare Zeit wir haben. Genießen die Schätze der deutschen und ausländischen Literatur zu lesen. Im Augenblick sind wir mehr in der russischen Literatur. Ein Gorki, der nachher ein Atheist war und Kommunist, Nischni Nowgorod ist nach Gorki zeitlang benannt worden, erzählt, wie er in der Verbannung in Sibirien zusammen war mit Räubern. Und einer dieser Räuber hat gesagt, wir waren in einer Bande, aber wir haben leider einen totschlagen müssen. Der war der Böse. Nein, der war der Beste von uns. Der hat eines Tages gesagt, Leute, wir sollen aufhören mit dem Stehlen, das ist kein Leben. Und da haben wir ihn totgeschlagen. Und da schreibt Gorki, die menschliche Gesellschaft stößt den guten Menschen aus. Sie kann ihn nicht ertragen. Das ist eine dauernde Erinnerung an das Gewissen der Menschen, wie man eigentlich sein sollte. Und plötzlich haben sie wieder, in dem Gorki, der schildert, steht das Bild Jesu auf. Sie hassen ihn ohne Ursache. Den können sie nicht brauchen. Weg mit ihm. Aus Neid haben sie ihn dem Pilatus übergeben. Nicht bloß ein bisschen Neid, weil Jesus mehr Erfolg hat, sondern den können wir nicht brauchen, den guten Menschen. Und dann ist über dieser Geschichte, dass Jesus ausgestoßen wurde, sie gedachten, es böse zu machen. Aber Gott gedachte, Gutes draus zu machen, dass plötzlich Vergebung für die Sünde gibt. Jetzt darf ich mit Ihnen noch beten. Herr, wir wissen nicht, wie es den Menschen, die da neben uns wohnen, zumute ist. Aber wir bitten dich, dass du uns das rechte Wort gibst. Zur rechten Zeit. Dass sie Hinweis drauf, dass du der Erlöser bist von Schuld und dass du uns aus diesem Sumpf der Gleichgültigkeit und der Selbstgerechtigkeit herausziehen kannst, du großer Erlöser. Du bist doch gekommen, um Menschen die Freiheit zu geben, das wahre Wesen, heimzukommen zum Vater. Gib, dass wir dir bei deinem Wirken nicht im Weg stehen. Lass diese Tage, da wir deines Sterbens gedenken, von dem Segen erfüllt sein, dass wir selbst begreifen, wir brauchen dich, Herr Jesus. Ich brauche dich. Amen.